Mein Titel. Ich habe nichts und brauche alles. Hast du deshalb die Sammlung vorher gemacht, damit sie das mal so richtig live erfahren können, was das heißt? Also, einfach alles in die Sammlung geben, dann könnt ihr euch mal einen Moment lang wie ein Habe-Nichts fühlen, ne? Nein, ich glaube, den Titel habe ich dir geschickt und den Predigtgedanken, da war gerade Black Friday um. Kennt ihr Black Friday? Gibt ja so bestimmte Shopping-Events im Jahr. Wenn man das Einkaufsverhalten der Leute da beobachtet, und ich kenne das sehr gut, weil ich zu diesem Ding auch neige, immer irgendwie, früher muss ich immer irgendwas Neues, Technisches dann kaufen, da könnte man denken, die Leute haben alle nichts, so wie sie dann einkaufen bei Amazon und wie sie alle heißen. Ne? Black Friday, das Kauferlebnis vor der Weihnachtszeit. Und dann geht's ja in der Weihnachtszeit gleich weiter. Auch da könnte man den Eindruck haben, wir haben alle nichts. Kaufsucht ist ja durchaus ein Problem in unserer Gesellschaft. Die Sucht, immer wieder neu was zu kaufen, sich neu was Gutes zu tun, ist eine der, glaube ich, am verbreitetsten Süchte auch in der Bevölkerung. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um eine ganz wichtige Sache, die wir im Advent in den Blick wieder neu nehmen können, auch an Weihnachten neu nehmen können. Und es geht um etwas, was ihr im Epheserbrief lesen könnt, dort im Kapitel 2 in den Versen 8 bis 10. Dort heißt es, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Schade, heute haben wir nicht mehr die Tische stehen wie beim letzten Unity-Gottesdienst und bei der Adventfeier. Das wäre doch mal ein Gedanken wert, sich auszutauschen. Vielleicht könnt ihr das irgendwann noch mal tun oder einfach für euch mal ganz kurz einen Moment stille werden. Manche haben ja auf dem Handy die Bibel-App, da könntet ihr noch mal reinschauen, wie diese Verse und besonders der letzte Vers 10 in den verschiedenen Übersetzungen übersetzt ist. Interessant, oder? Besonders ab Vers 10, aber wir werden gleich alle Verse uns anschauen. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Da muss man so einen Moment, glaube ich, mal in sich gehen, was das bedeuten könnte. Luther, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und die von mir immer wieder geschätzte gute Nachricht, das war jetzt gerade Hoffnung für alle, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Wir werden uns damit beschäftigen. Wir schauen uns die Verse 8 und 9 an und einen Moment länger werden wir den Vers 10 betrachten. Fangen wir mit dem Vers 8 an. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tode gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Das wissen wir alle, oder? Die Gnade Gottes, dass wir gerettet sind, dass wir leben werden, auch wenn wir sterben müssen, ist ein Geschenk. Niemand kann da etwas hinzutun. Absolutes Geschenk. Wir verhalten uns ja manchmal, und auch in der Christenheit ist das, denke ich, ein latentes Problem, so als könnten wir was dazu tun, als müssten wir was dazu tun. Manchmal beobachte ich, dass Menschen, die sich bekehrt haben, also Christen, besonders dann, wenn sie merken, dass halt vielleicht doch nicht alles mit der Taufe vergangen ist und mit der Bekehrung, und da ist dieser neue Mensch, der wir sind, und doch erleben wir Dinge, die einfach nicht dazu passen. Und dann erlebe ich das oft, dass auf der einen Seite solche Dinge sind, die wir schlichtweg Sünde nennen müssen. Und an der anderen Stelle will man brillieren, will man ganz besonders dascheinen. So als könnte man das ausgleichen. Ein interessanter Effekt. Immer wieder beobachtet. Können wir etwas dazu tun? Oder können wir etwas ausgleichen? Oder müssen wir etwas ausgleichen zu dem, was Jesus gegeben hat, was Gott uns in Jesus geschenkt hat? Es ist so menschlich, das Denken. Gott hat mir dazu mal ein Bild geschenkt, das mich begleitet durch die Jahre. Und das ist ein wichtiges Bild. Deshalb erzähle ich es auch gerne immer wieder. Es ist das Bild von einer Torte. Ihr kennt alle Torten, oder? Im Seniorenkreis gab es leckere diese Woche. Eine Torte ist das 100%-Stück. Ihr kennt das aus Darstellungen von Prozentzahlen. Und wir denken manchmal, glaube ich, dass wenn wir 50% schaffen an frommer Leistung, Gott noch irgendwie 50 dazu gibt. Und wenn wir richtig gut sind, die besonders guten, wie so ein Pastor zum Beispiel, die schaffen 90%. Und dann muss Gott nur noch 10 dazu geben. Falsch. Selbst wenn wir 0% dazugeben würden, wenn wir völlige Versager wären in unserem Christsein, würden immer noch die 100% da sein, die Gott dazu getan hat durch Jesus Christus. Das ist die Basis, das ist der Fels, auf dem wir stehen. 100% sind wir gerettet. Vielleicht sind die Willensstarken unter uns manchmal besonders gut. Manchmal sind die, die nicht so willensstark sind, ganz leise und sitzen verschämt irgendwo. Aber sie sind genauso gerettet wie die Willensstarken. Nur für die Willensstarken, die sich was drauf einbilden, was sie an frommer Leistung zeigen, für die ist genau dieser Vers und dieser Gedanke. Du kannst nichts dazu tun, weil alles getan ist, 100%. Egal wie dein Tortenstückchen aussieht, was du meinst leisten zu können. Was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Ich muss nicht bibbern, ob das irgendwie reicht. Ich weiß es. Du darfst es wissen. Wenn du vielleicht ganz zerknirscht bist gerade darüber, was du getan hast. Wenn es vielleicht sogar offenbar wird. Du bist immer noch gerettet, weil Christus dich gerettet hat. Du bist auch gerettet, wenn du mit einer Kaufsucht immer noch zu kämpfen hast. Du bist auch gerettet, wenn du mit irgendeiner anderen Sucht zu kämpfen hast. Du bist immer noch gerettet, wenn du dich beschenken lässt durch Gottes Gnade in Jesus Christus. Punkt. Das ist die Botschaft. Deine Rettung ist unverdiente Gnade und nicht irgendwie so eine Ergänzung zu dem frommen Dasein. Wichtig. Du musst nur glauben. Diese Rettung geschieht durch Glauben. Durch das Vertrauen auf Gottes Wort in Jesus Christus schenkt er dir die Rettung. Du darfst leben. Selbst wenn du am Ende deines Lebens vielleicht bei der Abrechnung denkst, oh Mann, was habe ich verzapft in meinem Leben? Kann ich damit vor Gott bestehen? Ja, weil Christus dich durchzieht. Das ist die Botschaft hier. Vers 9. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Da sind wir bei dem Vers, den manche immer wieder brauchen. Damit sie sich nicht was drauf einbilden. Damit sie nicht auf die herabschauen, die es vielleicht scheinbar nicht so hinkriegen. Auf die herabschauen, die sich gerade richtig in Sünde verstricken. Auf die herabschauen, die nicht so frommes hinkriegen. Da sind wir gut drin. Es gibt dieses Ding mit dem Switch, wenn wir uns nicht gut fühlen, nicht okay fühlen. Und wenn wir dann jemanden haben, der noch schlechter ist, dann können wir switchen, ne? Dann bin ich okay und der andere, der ist jetzt nicht okay. Das erlebe ich immer wieder. Dass Menschen so agieren. Und gerade in fundamentalistischen Kreisen, ob muslimisch oder christlich, funktioniert das wunderbar. Weshalb fangen die sich Leute ganz besonders gerne, die eigentlich mit einem Gefühl rumlaufen, nicht okay, nicht gut, nicht richtig zu sein? Weil sie dann die Botschaft hören, wenn du das und das tust, wenn du zu uns gehörst, zu den 144.000 oder zu der Schar, die den Dschihad kämpft, dann wirst du gerettet. Wir bieten dir das Gefühl an, besser zu sein als die anderen. Und Entschuldigung, das passiert auch in ganz normalen Gemeinden gerne. Aber das ist falsch. Das ist falsch. Und ich glaube, dass dieses Thema, sich etwas auf die guten Taten einzubilden, etwas ist, dieser Vers hier, der besonders den Starken und Willensstarken unter uns ins Gedächtnis geschrieben gehört. Wir sollen uns nichts drauf einbilden können. Im 1. Korinther, im Kapitel 3, da gibt es mal so einen Text, wo es darum geht, die Verantwortung der Mitarbeiter in der Gemeinde, die Verantwortung der Christen wird da behandelt von Paulus. Und da wird nochmal deutlich, es ist das Fundament Christus, auf dem wir stehen. Und dann heißt es dort, bauen wir mit unterschiedlichen Materialien. Das geht von Gold bis hin zu Stroh. Und dann wird das Bild aufgemacht, dass dann, wenn Christus wiederkommt, dieses, was wir getan haben, im Feuer geprüft wird. Interessantes Bild, oder? Würde ich gerne, oder muss ich auch noch mal drüber predigen. Es ist mir irgendwann mal aufgefallen und ich habe das Bild so gehabt, wenn wir mal vor Jesus stehen und wir bilden uns irgendetwas ein auf unser Frommsein, dann wird das wie so ein Strohfeuer. Habt ihr mal Stroh brennen sehen? Unser Jüngster, der kam mal nach Hause gerannt. Hoffentlich guckt er jetzt nicht zu und ist sauer auf mich. War so ein Knirps. Ah, da oben brennt es auf dem Berg. Da hatten sie rumgezündelt, die Jungs. Und dann war das nicht mehr zu löschen und hinter der Hecke waren Häuser. Ne? Zum Glück kam die Feuerwehr bald. Oh, was hat er für ein schlechtes Gewissen gehabt. Wenn man trockenes Gras anzündet, das brennt kurz auf und ist es vorbei. Und ich glaube, dass unsere guten Taten, auf die wir denken, wir könnten uns was drauf einbilden, dass die mal wie so ein Strohfeuer kurz auflodern und so bewusst werden, was wir uns für Dummheiten eingebildet haben, im Gegensatz zu der Gnade, die durch Jesus Christus uns geschenkt ist. Wir werden da beschämt stehen. Und in dem Text heißt es sogar, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, sie werden gerettet, aber nur knapp. Also auch für die Eingebildeten scheint es irgendwie doch Rettung zu geben. Und manchmal, glaube ich, wird das nicht klappen mit der Rettung. Wenn wir nämlich so eingebildet unterwegs sind, dass die Gnade Gottes in Christus im Prinzip mit Füßen von uns getreten wird. Wenn wir Jesus, unserem Retter, den Rücken zuwenden, so als bräuchten wir das nicht. Wozu ist denn Jesus gestorben? Hätte er nicht auch ein Butterbrot essen können, hat mir mein BU ein Kind gesagt. Wenn wir nicht mehr das Bewusstsein dafür haben, dass Christus wegen unserer Schuld, unserer Sünde gestorben ist und die größte und schlimmste ist leider immer noch, dass wir Gott nicht als den anerkennen, der er ist, unser himmlischer Vater. Ich weiß es manchmal nicht, ob es nicht auch Menschen geben wird, die trotzdem sie herrufen, im Himmel nicht ankommen, weil sie die Gnade Gottes in Christus gering geachtet haben. Kommen wir zu dem Vers 10. Der ist besonders interessant. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Ich habe hier ganz bewusst die Hoffnung für alle genommen. Der erste Satz wiederholt noch einmal diesen Grundsatz, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Habe ich jetzt einen Moment lange darüber gesprochen. Was wir jetzt sind, was du jetzt bist, wenn du Christ bist, wenn du deine Hoffnung, dein Glauben an Jesus Christus festgemacht hast, dann bist du das. Aber das, was du bist, ist Gottes Werk allein. Der Apostel beschreibt hier einen Fakt, einen erreichten Zustand. Das bist du, weil du auf der Basis des Glaubens an Jesus Christus, deinen Retter, stehst. Punkt. Das kann dir auch niemand nehmen, es sei denn, du lässt Jesu Hand los. Das bist du. Durch Jesus Christus bist du neu geboren. Du bist ein Kind Gottes. Amen. Ich hoffe, ihr sagt alle dazu Amen. Manchmal in amerikanischen Gottesdiensten, in farbigen Gemeinden, ne? Wenn der Pastor so richtig auftritt, bin ich ja nicht, dann rufen die alle Amen, Halleluja, du bist ein Kind Gottes. Könnt ihr mal Amen rufen dazu? Mann. Amen. Ich mache euch hier fertig, obwohl ich selber nicht so eine Temperamentskanone bin, ne? Es ist Gottes Werk. Der zweite Satz ist wichtig, denn er hat mit einem Ziel zu tun. Er hat mit einem Ziel zu tun. So wenig, wie wir uns durch eigene Werke retten können, so sehr sind sie doch wichtig, oder? Sind sie wichtig, die guten Werke? Streben wir sie an? Der Jakobusbrief ist auch Teil des Neuen Testaments und Luther hatte seine Probleme damit, weil er so richtig tief erkannt hatte, wie groß die Gnade Gottes ist. Entscheidend ist, dass wir das verstehen, was auch letzte Woche der Andreas Horn klar gemacht hat. Der Zustand durch Jesus, durch Gott, wir sind neu geboren, wir sind Kind Gottes. Nochmal, Amen. Super. Und der Vers beschreibt, dass das alles ein Ziel hat. Über unsere Rettung hinaus. Wir sollen Gutes tun. Wir sollen an unseren guten Werken erkennbar sein. Wir sollen ein Licht in dieser Welt sein. Wenn wir mal nicht mehr da sind, sollen die Menschen sagen, oh, das ist schade. Das ist schade, dass die Katrin, nein, du bist noch da. Das ist auch gut. Wir würden dich vermissen, wenn du nicht da wärst. Wenn ich euch sehe, ich würde euch vermissen, wenn ihr nicht mehr da seid. Weil ihr Menschen seid, die Gutes tun, weil ihr zum Segen werdet in dieser Welt. Die guten Werke sind halt nicht einfach mit dem 100% ad acta gelegt. Aber sind halt auch nicht entscheidend, ob ich gerettet werde, sondern sie sind etwas, was aus etwas heraus entsteht. Und das verrät uns der dritte Satz. Bei dem es darum geht, dass alles von Gott irgendwie vorbereitet. Und da sind die unterschiedlichen Übersetzungen interessant. Alles ist irgendwie vorbereitet. Was ist denn dann mit uns? Sind wir Marionetten? Wenn wir Marionetten wären, warum klappt das denn so wenig mit unseren guten Taten, frage ich mich gerade. Was du verstehen musst bei diesem Thema, was du ein für alle Male verstehen musst, das ist in diesem Bild mit der offenen Hand wunderschön dargestellt. Danke für die Grafik, Klaus, ich weiß, sie ist von ChatGPT, aber trotzdem, es ist genau das Richtige. Ich habe nichts und ich brauche alles. Du wirst nicht durch gute Werke gerettet, sondern du wirst zu guten Werken gerettet. Das ist das Entscheidende. Du wirst zu guten Werken gerettet. Was heißt das? Es geht nicht um Vorprogrammierung. Es geht auch nicht darum, dass wir gezwungen werden, Gutes zu tun. Schon gar nicht geht es um Willensstärke, dann wären wir ja wieder in der Falle. Sondern alles, was Gott mit dir im Sinn hat, ist, dass du zu dem wirst, zu der wirst, die er sich eigentlich gedacht hat, als er etwas von sich in dich hineingelegt hat. Luther übersetzt, um dann darin zu wandeln, griechisch peripatein, Gott ebnet dir sozusagen einen Weg. Darum geht's hier. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles, was du dazu brauchst, dass das geschieht, ist Jesus Christus, weil er die Liebe des Vaters dir bringt. Und mit dieser Liebe, erfüllt von dieser Liebe, werden wir fähig, in dieser Welt zum Segen zu werden. Wenn diese Liebe lebt, sich durch diese Liebe erfüllen lässt, dessen Leben ändert sich. Wer sich durch den Heiligen Geist erfüllen lässt, dessen Leben ändert sich. Denkt an die Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5. Du bist weder gut, noch erfindest du das Gute, noch schaffst du es, dich selbst irgendwie zu optimieren, und die Selbstverwirklichung geht in der Regel auch mächtig schief. Allein Gott ist gut, allein Christus ist gut. Ich sagte bei der Vorbereitung nochmal an den Andreas Horn, der sich so aufregte bei unserem Telefonat über authentisch sein als Christ, weil er sagte, das klingt für mich zu sehr nach eigener Leistung. Er sagt, das Entscheidende, und das fand ich gut, ist die neue Identität, die du bist in Jesus Christus. Diese von Gott geschenkte Identität ist es, die alles ändert. Die alles neu macht. Alles, was du brauchst, ist Jesus Christus. Und dass Gott dir schenkt, dass du Gottes Kind bist. Aus diesem Zustand, aus dieser Identität wachsen die guten Werke. Das hat Gott gewollt. Das hat Gott in dich gelegt. Dafür ebnet er dir den Weg. Mit Christus in seiner Nähe, an ihm dranhängend, wirst du zu jemand, so wie Gott ihn sich gedacht hat. Das schon, allein das war Gottes Absicht. Wo Menschen ihm vertrauen, glaube ich, zutiefst geschieht es. Und nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Bemühen. Das ging doch schon bei Adam und Eva schief und das ist auch nicht anders heute bei uns. Lass dich beschenken, öffne die Arme, öffne die Hände. Bald ist Weihnachten. Da geht's nicht nur um unsere Geschenke, die wir uns so gegenseitig geben und den Stress, den wir uns dabei machen. Auch die Wertschätzung, die wir daran ankoppeln und was da alles so läuft. Es ist Weihnachten. Gott begegnet uns in Jesus Christus. Heute feiern wir Abendmahl. Dann lass los. Öffne deine Hände. Lass dich verändern durch Gott, dein Vater, und durch Jesus Christus, dein Heiland. Amen. Vater im Himmel, hab Dank. Du schenkst uns eine neue Identität. Wir sind deine Kinder. Danke, Jesus, dass du uns die Liebe des Vaters gebracht hast, die Gnade und Vergebung. Alles ist vergeben, wenn wir dir vertrauen. Wir dürfen Kinder Gottes werden. Du bist unsere Basis. Du bist der, auf dem alles steht und mit dem alles fällt. Und ich bete jetzt für alle, die hier im Saal zuhören, genauso wie auf dem Stream. Wenn du das heute gehört hast, dann öffne deine Hände, lass dich beschenken. Mach es fest, alles, was du brauchst, ist Jesus Christus. Er vergibt dir deine Schuld. Er vergibt dir dein religiöses Bemühen, deine falsche Frömmigkeit. Er lädt dich ein, Gottes Kind zu sein. Mach es fest, neu oder wieder. Amen.